Es geht um die brisanten Corona-Zahlen.
Die einzige Möglichkeit für einen Staat, so eine Aktion durchzuführen, ist natürlich enormer Druck.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.
Vertrauen in politische Entscheidungen ist wohl das, was bei manchen während der Pandemie verloren gegangen ist, weil Kinder nicht mehr auf Spielplätze konnten, Schulen geschlossen wurden, Menschen einsam waren.
Da sagt der Kleine zu uns, oh nee Mama, das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht, dass das Oma und Opa sterben.
Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald X ein Signal gibt.
Wer ist X?
Wer bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geimpft ist, ist entweder genesen oder gestorben.
Daher würde ich eher dazu raten, diese Schwärzung aufzuheben, damit man auch hier eine Vertrauensbildung hat.
Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Show Global Verbal, der Real Talk Podcast. Heute wieder mit am Start mein Gesprächspartner. Silly, herzlich willkommen heute in der aktuellen Episode.
Patrick, danke auch, dass du wieder dabei bist. Danke auch für die Zuschauer und Zuhörer, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt und die neue Podcast-Folge mit uns hier anzuhören bzw. mitzuhören.
Genau, ich habe die Headline zu dem heutigen Thema schon ganz kurz gelesen, bin da aber natürlich nicht so drin, aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Von daher, hau doch mal gerne raus, worum geht's heute und worüber sprechen wir?
Es geht um die brisanten Corona-Zahlen, das Protokoll vom RKI. Die Corona-Zeit, glaube ich, die hat noch niemand so von uns richtig vergessen, aber wir versuchen es zu vergessen. Wir wollen es verdrängen, es interessiert uns nicht mehr, was damals passiert ist, ob die Entscheidungen richtig waren oder nicht. Kann ich auch nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz sollte das Thema aufgerollt werden und die ganzen Zahlen und Fakten, wenn es welche gibt, sollten eigentlich auf dem Tisch. Und jetzt vor kurzem, also Ende März, kam da ein bisschen was raus, aber da möchte ich dir eigentlich ein Video gleich mal vorspielen. Mhm. Und die Massenmedien sind nicht sofort, aber danach aufgesprungen und haben dann berichtet, eben über diese Zahlen, beziehungsweise über das Protokoll, was da veröffentlicht worden ist.
Okay, ja, dann mal los.
Let's go.
Es sind rund 1000 Seiten mit Sitzungsprotokollen aus dem Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Institutes. Sie alle zu lesen, wird in den nächsten Wochen noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Veröffentlicht wurden die Protokolle vom Online-Magazin Multipolar, das erfolgreich auf die Herausgabe geklagt hatte. Klären wir daher zunächst, wer hinter diesem eher unbekannten Portal steckt.
Klären wir erstmal, warum die anderen Medien sich nicht dazu geäußert haben oder sich bemüht haben, solche Zahlen überhaupt zu bekommen oder das Protokoll. Warum muss es ein kleines, unbekanntes Magazin sein? Aber was war mit der Tagesschau? Was war mit ZDF? Was war mit WDR? Was war denn mit den finanzierten, vom Staat finanzierten Medien? Warum sind die nicht dem hinterhergegangen?
Und auch die FAZ, das Handelsblatt, der Fokus.
Also Korrektiv, was auch immer.
Ja, waren das die einzigen überhaupt?
Das waren die einzigen in ganz Deutschland, die seit Jahren, wenn ich mich nicht täusche, sogar seit 4 Jahren versuchen, vom RKI dieses Protokoll zu bekommen. Die sind vor Gericht gezogen. Jetzt Ende März kam das raus. Ja? Hast du übrigens hier unten in der Beschreibung oder in den Shownotes, packen wir den Link rein. Da kann man nämlich das Protokoll runterladen. Das ist ein PDF, das ist richtig lange, wie die im Video schon sagt.
Ne? 1000 Seiten.
Genau, da muss man erstmal durchscrollen, aber da ist wirklich Tagesverlauf. Der 11.3., der 12.3.2020, was passierte wann, an welchem Tag und welche Entscheidungen sind dann gefallen. Aber in diesem Beitrag hier wird erstmal Framing gemacht. Ne? Jetzt interessiert es ja nicht, warum alle anderen Medien, wie wir gerade gesprochen haben, die gleiche Hausaufgabe hätten machen können oder sollen. Nein, nur das kleine Magazin Multipolar hat das gemacht und jetzt wird erstmal durchleuchtet, wer ist denn Multipolar?
Ja.
Wer sitzt denn dort?
Das ist auch viel wichtiger.
Gibt es da irgendwelche Menschen, die vielleicht ein bisschen rechtsradikal sind, Schwurbler und so weiter? Ja. Aber hören wir mal weiter.
Das ist ein sogenanntes alternatives Medium. Viele davon bewegen sich im Umfeld der Corona-Leugner, aber auch im Umfeld der AfD. Das jetzt war wenigen bekannt, ist von ehemaligen Kollegen und Kolleginnen gegründet, die auch einen öffentlich-rechtlichen Hintergrund haben. Viele dieser Medien eint eins, sie lehnen ein Stück weit den Staat ab, glauben den Institutionen nicht so, sind sehr kritisch damit. Das kommt auch hier wieder zum Vorschein. Aber man muss sagen, die Dokumente, die sie haben, die sind echt und die gilt es zu bewerten.
Warum geht man nicht sofort auf das Thema bewerten? Ja, der Protokolle, warum muss man erstmal dieses Magazin zerlegen? Wer sitzt da drin? Ehemalige Mitarbeiter von den staatlichen und jetzt anscheinend auch irgendwelche der AfD. Ich verstehe das nicht. Warum wird hier sofort Framing gemacht?
Um letztendlich natürlich auch dem Zuschauer direkt schon mal zu signalisieren, was das für Leute sind. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach krass, wenn ich mir das anschaue. Darum geht es doch jetzt erstmal gar nicht. Es muss doch im Prinzip im Interesse der breiten Öffentlichkeit mittlerweile sein, herauszufinden, was ist damals eigentlich passiert.
Und wenn es, keine Ahnung, die Gabi von nebenan vor Gericht geschafft hat, dieses Protokoll von RKI zu bekommen, warum müssen wir über Gabi reden?
Ja.
Warum muss man über die Gabi reden? Es ist spannend, ne? Also, weiter geht's.
Die Protokolle geben Einblicke, wie und worüber während der Corona-Zeit im RKI diskutiert wurde. Wer will, kann sich quasi Tag für Tag durch die Anfänge der Pandemie scrollen.
Wer will? Aber wer will das schon?
Genau.
Genau so wird das in diesem Video dargestellt. Wer will, aber wer will das schon? Ne?
Ja.
Schaut es euch zwar an, aber legt es gleich wieder weg. Mhm. So kommt mir genau diese Berichterstattung vor.
Am 16.03.2020 zum Beispiel ist über die Einschätzung des Coronavirus zu lesen. Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald X ein Signal gibt. Die Stelle X ist geschwärzt. Wessen Name wurde hier unkenntlich gemacht? Desjenigen, der das Signal für den ersten Lockdown gab?
Wer ist X?
Also ich habe das ja mitbekommen, dass dieses Protokoll veröffentlicht wurde. Und dass einige Teile geschwärzt sind. So, was mich jetzt an dieser Stelle schon mal direkt interessiert ist, wenn ich vor Gericht ein Urteil erwirke und gesetzlich natürlich auch angeordnet wird, wie kann es sein, dass ich Teile davon immer noch geschwärzt habe? Wie kann das sein? Mal um für die Community das mal klar zu machen, in welchem Rechtsstaat leben wir eigentlich? Also, was ist das für ein Bullshit? Stell dir mal vor, du bekommst eine Steuerprüfung und du musst die Kontoauszüge offenlegen und ich schicke dem Finanzamt bei den Geldeingängen immer wieder mal so ein geschwärzter Balken. Was würden die mit mir machen? Verstehst du?
Also kurz im Prozess.
Was ist das für eine Scheiße, auf Deutsches mal gesagt? Ich kann so etwas nicht, also ich finde, die Gerichte machen sich doch mittlerweile lächerlich, oder?
Ganz Deutschland macht sich lächerlich mit genau sowas. Interessant. Weiter geht's.
Fragen, die heute auftauchen und nicht uninteressant sind für die Aufarbeitung des Corona-Managements. Auch weil am 17.03.2020, also einen Tag nach der RKI-Sitzung, die Risikobewertung des Coronavirus hochgesetzt wurde.
Wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen.
Es ist Montag, der 22.03.2020, als der erste Lockdown in Deutschland folgte. Doch lässt sich daraus eine politische Einflussnahme auf das RKI ableiten? Heute Nachmittag stellt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, damals einer der Corona-Erklärer der Nation, dem sehr klar entgegen.
Damals der Corona-Erklärer der Nation.
Ja, Top-Experte auch. Ne?
Top-Experte, ja, genau.
Ja. Wir haben mal andere Virologen, ausgezeichnete Virologen übrigens, wie ein Herrn Bagdi, ja mehr oder weniger schon strafrechtlich verfolgt hat, ja, lässt man die Zahnfee hier vor die Presse treten und der Rest ist ja dann Geschichte.
Was ist eigentlich mit Bagdi? Von dem hört man ja gar nichts mehr. Und von, wie hieß der, Wodrak?
Bagdi hat ja in Köln vor kurzem, ich glaube letztes Jahr irgendwann, letztes Quartal, hat er ja einen Prozess gewonnen, bei dem ihn ja unter anderem Volksverhetzung und die Verbreitung von Corona-Lügen und Verschwörungstheorien und so weiter vorgeworfen wurde. Diesen Prozess hat er gewonnen in der ersten Instanz.
Okay.
Und dann hat, glaube ich, die Staatsanwaltschaft hat Einspruch eingelegt und jetzt geht das, glaube ich, in die zweite Runde, soweit ich informiert bin.
Also Menschen, die vom Fach sind, die werden mundtot gemacht und obwohl das sowas gerade rauskommt und dann, ich habe hier das Bild hier eingefroren. Bitte nicht lachen. Es war Zufall. Das ist Kali.
Ja.
Ist das Kali?
Genau, Karl der Käfer.
Karl der Käfer. Also, Kali ist sofort vor die Kamera,
ja.
Ja, als diese Protokolle aufgetaucht sind und erklärt uns jetzt Folgendes.
RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKIs. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass Deutschland insgesamt relativ gut durch die Pandemie durchgekommen ist. Wir hätten sonst mehr Todesfälle gehabt, auch mehr Long-Covid-Fälle.
Das RKI lehnt ein Interview heute ab. Per Mail heißt es zu den Protokollen: Diese Diskussionen spiegeln den offenen wissenschaftlichen Diskurs wider, in dem verschiedene Perspektiven angesprochen und abgewogen werden. Einzelne Äußerungen im Rahmen solcher Diskussionen spiegeln jedoch nicht zwangsläufig die dann abgestimmte Position des RKI wider. Die Protokolle geben die Diskussionen und Entscheidungen im Krisenstab zum jeweiligen Zeitpunkt und Kenntnisstand wider. Für den Virologen Hendrik Streeck, der in der Pandemiezeit Maßnahmen wie Schulschließungen kritisiert hatte, dafür auch selber Kritik bekam, sind die Protokolle aus wissenschaftlicher Sicht wichtig.
Generell halte ich eine Aufarbeitung der Pandemie für essentiell, damit wir Lehren daraus ziehen können, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Was ich aber als schwierig im Moment sehe, ist, dass ganze Kapitel, wie zum Beispiel Diskussionen über die Impfung, geschwärzt wurden. Ich vermute dahinter keine Verschwörungstheorien oder Ähnliches, sondern ich glaube eher, dass da Dinge diskutiert wurden, die auch für uns vielleicht wichtig wären zu wissen, damit man da auch eine bessere Einschätzung haben kann, wie bestimmte Entscheidungen getroffen würden. Daher würde ich eher dazu raten, diese Schwärzung aufzuheben, damit man auch hier eine Vertrauensbildung hat.
Vertrauen in politische Entscheidungen ist wohl das, was bei manchen während der Pandemie verloren gegangen ist, weil Kinder nicht mehr auf Spielplätze konnten, Schulen geschlossen wurden, Menschen einsam waren. Warum all das gemacht wurde, welche Lehren aus der Pandemie gezogen werden können, darüber wird wohl noch viel diskutiert werden.
Ich weiß nicht, was es da noch zu diskutieren gibt. Ich glaube, mittlerweile sollte ja jeder, egal an welchem Ort in Deutschland wohnend, kapiert haben, dass diese ganzen Maßnahmen, diese ganzen Themen, die in der Öffentlichkeit, der Druck von der Politik, der Druck von den Medien notwendig war, um möglichst viele Leute zu dieser Impfung zu bringen. Weil wenn die gesagt hätten, so Leute, pass mal auf, wir haben jetzt hier, ne, wer Bock hat, kann sich mal eine Runde impfen lassen. Wie viele hätten das gemacht?
Vielleicht schon ein paar, wenn es den Hotdog dazu gegeben hätte, ne?
Oder den Burger, Kebab. Genau, ich glaube, McDonald's hatte auch mal eine Big Mac-Aktion, ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Die einzige Möglichkeit für einen Staat, so eine Aktion durchzuführen, ist natürlich enormer Druck. Und Lauterbach, ich glaube, wir kennen alle das Kommentar, hatte irgendwann im Interview mal gesagt, wer bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geimpft ist, ist entweder genesen oder gestorben.
Geimpft, genesen oder leider verstorben, sagt Karl Lauterbach und unterstützt die Pläne der Ampelparteien.
Andererseits sehe ich natürlich auch viele Prominente, damals schon, die aus meiner Sicht entweder verdammt viel Geld bekommen haben, um auf Social Media für die Impfung zu werben. Und der eine oder andere, naja, muss jetzt natürlich auf eine gewisse Art und Weise, leider muss man sagen, die Sache ausbaden. Ich erinnere da beispielsweise an die Ehefrau von Daniel Aminati. Ja, wer die Person kennt, ein Top-Moderator bei ProSieben, sehr sportlich, sehr athletisch. Und wir können den Post mal einblenden. Der mit seiner Frau gemeinsam die Impfung auf seinem Instagram-Channel letztendlich promotet hat. Jeder kann daraus jetzt sich das zusammenbauen, was er möchte.
Natürlich, natürlich. Ich habe auch mitbekommen, dass es einen sogenannten Turbokrebs jetzt gibt auf dem Markt. Ja. Und Pfizer sehr interessiert ist an dieser Forschung.
Pfizer übernimmt Krebsspezialisten für 43 Milliarden Dollar.
Aber Günther Jauch kann ja froh sein, weil der hat sich ja daneben spritzen lassen. Ne?
Nicht nur er, es gibt auch viele internationale Politiker, wo du sehen kannst, dass sie gespritzt werden und die Kappe auf der Spritze noch drauf ist. Solche Dinge, ja. Also da frage ich mich natürlich auch, für wie blöd halten gewisse Leute letztendlich ihre Zuschauer. Mhm. Auf der anderen Seite war man ja offensichtlich mit dem Thema zufrieden. Man hat ja dann auch noch die zweite und die dritte Booster-Impfung angepriesen. Man hat viel zu viele von diesen Impfdosen bestellt. Ja. Ich glaube, wenn es nach dem gegangen wäre, hättest du dir, war das nicht sogar mal im Gespräch, dass man sich alle 6 Monate nochmal neu hätte boostern lassen sollen? Irgendwie sowas war doch da.
Da gab es was, ja.
Also für mich einfach völlig unfassbar.
Deshalb, ich finde das Thema interessant. Ne? Nicht einfach nur auf die Seite zu legen und die Zeit ist jetzt vorbei, sondern das muss aufgerollt werden. Warum wurden so viele Impfdosen oder halt diese Flüssigkeiten bestellt? Warum war die Politik dahinter, dass die Menschen das machen?
Also, aus meiner Sicht ist das eine mittlerweile eher hypothetische Frage. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich eine Krankheit in meinem Land habe und ich habe als Regierung ein ernsthaftes Interesse, meine Bevölkerung zu schützen, wen frage ich da? Ich frage doch die besten Experten auf diesem Fach. Und genau diese Experten hat man mundtot gemacht.
Ich frage mich jetzt, wo du das sagst, wer waren wirklich die Experten? Ich meine, wir haben gerade den Streeck gesehen, ein Virologe, der hat ja seine Meinung ja auch geäußert. In dem Zeitraum wurde extrem dafür natürlich ja, gehatet und kritisiert. Ja. Wen gab es noch? Alle anderen Experten, die waren ja immer irgendwo unter verschlossener Lade. Man hat nicht wirklich die Experten gesehen oder gehört.
Also ich erinnere an die Pandemie, als sie angefangen hat. Da war ja noch der Herr Spahn. Damals Gesundheitsminister.
Ja gut, das ist ein Bankkaufmann.
Wollte ich gerade sagen. Ja, ein ehemaliger Banker wird jetzt plötzlich Gesundheitsminister.
Für mich, ich rede jetzt von wirklich den Profis. Ich rede nicht von einem Banker oder von einem Tierarzt, wie der vom RKI, der Wieler. haben wir ja schon wieder anscheinend vergessen. Ne? Ja. Also ein Banker und ein Tierarzt haben jahrelang die Menschen eingesperrt. Welche Profis, welche Experten waren da wirklich da?
Mir fallen außer die bekanntesten, erfolgreichsten, ausgezeichnetsten Virologen, wie ein Bhakti beispielsweise, mir fällt keiner ein.
Ich frage dich so lange, bis du den Namen hast.
Ich habe noch eine Person im Kopf, aber ich weiß den Namen nicht.
Er hat sogar einen Podcast gestartet.
Das war der Typ, der Chef von der Ärztekammer oder wie der heißt.
Nee, Charité. Come on, der muss dir einfallen.
Wenn du mir den Namen sagst.
Drosten.
Ja, natürlich.
Drosten.
Jetzt,
ja, Drostenpfosten.
Ja.
Ja. Wir sind noch nicht.
Der Höhepunkt kommt noch.
Ja, der kommt noch ein bisschen was.
In einem Gastkommentar wirft Politiker Wolfgang Kubicki dem Robert-Koch-Institut vor, zu Pandemiezeiten zweifelhafte Daten und fundierte Politik anstatt wissenschaftlich basierte Entscheidungen zu liefern. Kubicki verweist hauptsächlich auf den April 2020, als das RKI trotz sinkender Infektionszahlen einen gestiegenen R-Wert verkündet und somit den Fortbestand des ersten Lockdowns gefordert habe. Der FDP-Politiker unterstellt, dass die damaligen Grundrechtseinschränkungen entweder auf mathematischer Unkenntnis basierten oder auf einer Lüge. Kubicki kritisiert zudem, dass das RKI durch seine Stellungnahmen und Zahlen den Boden für weitreichende politische Maßnahmen bereitet habe. Er verweist auf Schulschließungen, die Isolation älterer Menschen und die Ausgrenzung von Nichtgeimpften, die auf Basis der Informationen vom RKI durchgesetzt worden seien. Kubicki fordert schließlich volle Transparenz bei der Offenlegung sämtlicher Krisenstabsprotokolle des RKI. Er erwartet vom aktuellen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sämtliche Protokolle des Krisenstabes ohne Schwärzungen der Öffentlichkeit vorzulegen. Abschließend betont der FDP-Politiker, dass die Entscheidungen während der Pandemie immense Schäden verursacht hätten und es sei an der Zeit, diese Entscheidungsgrundlagen offenzulegen.
Immense Schäden. Und dann zeigt man eine Schulklasse.
Also ich habe das gerade mit der Schulklasse gesehen und ich kann mich daran erinnern, genau in dem Jahr der Pandemie ist unser Sohn ja eingeschult worden. Und für uns war von vornherein dann klar, dass unser Sohn, damals 6 Jahre alt, ja, nicht mehrere Stunden am Tag im Unterricht mit einer Maske sitzt. Das war von vornherein glasklar. Und das war übrigens auch so der Startschuss, bei dem es bei uns losging, auch die Sinnhaftigkeit unseres Hauptwohnortes in Deutschland zu hinterfragen. Ja? Mhm. Also an dieser Stelle vielen Dank an die deutsche Regierung, weil ob wir dann wirklich so schnell ausgewandert wären, weiß ich heute nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich fand es damals schon erschreckend, wie viele Eltern sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben, was da von ihnen verlangt wird und in welcher Form sie dann eben auch ihre Kinder diese Pampers da vors Gesicht ziehen und die da stundenlang im Unterricht hinsetzen. Habe ich damals schon nicht verstanden.
Wäre ich Vater und ich wäre an deiner Stelle, ich hätte genau das Gleiche gemacht. Die eigenen Kinder leiden zu sehen, Ich habe mitbekommen von hier, also von Dubai aus, wie Kinder frieren mussten in den Schulklassen. Ich bitte, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches damals aufgenommen habe, weil anscheinend Spahn und Co. und Lauterbach es für gut empfanden, die Schulklassen zu lüften. Also im Winter saßen die Kinder im Klassenzimmer bei offenem Fenster. Das heißt, die ganzen Ablüftungssysteme der Schulen in Deutschland sind marode, sind komplett durch, aber immer noch schicken sie Geld nach Indien und wo auch immer hin. Ja? Stattdessen, dass sie das im eigenen Land investieren und dass sie die Schulklassen und die Schulen für das deutsche Volk endlich mal auf den neuesten Stand bringen. Ja. Dann die Kinder natürlich dann auch um einen gewissen Jahrgang auch noch zu der Spritze zu forcieren. Mhm. Was ich so mitbekommen habe, ging es ja sogar so weit, dass es in der Schule geimpft wurde. Ne? Also ohne, dass man den Eltern die Zeit gibt, dass sie einen Arzt konsultieren, dass der Arzt diese Vorgespräche führt, etc. etc. Es gibt ja auch sinnvolle Impfungen auf diesem Planeten.
Also bei uns war die Grenze erreicht und ich kann das wirklich genauso erzählen, wie es war. Real Story. Wir haben das Thema zu Hause bei unseren Kindern komplett außen vor gelassen. Wir gucken schon seit Jahren keinen Fernseher. Der Kleine war damals 6, der hat das nicht mitbekommen. So, und wir sitzen am Wochenende am Tisch und es gibt Nachtisch, ja, Vanilleeis. Und der Kleine hat sein Eis gegessen, fragte dann meine Frau, ob er noch einen Nachschlag bekommt. Und meine Frau sagte, du, ich habe hier noch ein bisschen was in der Schüssel, ja, wenn du möchtest, kannst du das von mir essen. Da sagt der Kleine zu uns, oh nee, Mama, das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht, dass Oma und Opa sterben.
What?
Und wir gucken uns so an und meine Frau sagt, wie kommst du darauf, ja? Ja, meine Lehrerin hat gesagt, wir müssen zu Hause vorsichtig sein und wir dürfen auch das Essen nicht teilen, das Trinken, die Gläser nicht teilen, weil sonst kann es passieren, dass Oma und Opa sterben müssen. So, jetzt pass auf. Ich habe das gehört und dachte, wie das bei Kindern manchmal so ist, die übertreiben natürlich auch, ne? Die verstehen ein bisschen was falsch und so weiter. Zufälligerweise hatten wir eine Woche später einen Elternabend und ich frage die Lehrerin, ob sie das gesagt hat. Und die sagt, ja, das haben wir gesagt. Das war eine Anweisung, um die Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Da habe ich sie angeguckt.
Sensibilisieren.
Genau,
da habe ich sie angeguckt. Erschrecken.
Ich habe sie angeguckt und gesagt, sind Sie noch ganz dicht?
Das ist Todesangst.
Wie kann man sowas machen? Denken Sie sich nicht nach. Ich sage zu ihr, Sie haben doch eine pädagogische Ausbildung. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Ja, die konnte das nicht nachvollziehen. Aber letztendlich, ja, Lehrer tun ja auch nur das, was man ihnen sagt, also viele leider. Und das war für mich das i-Tüpfelchen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir unseren Sohn auch sofort aus der Schule rausgenommen.
Wow. Das ist eine richtig crazy Story. Ja. Okay, es gibt noch mehrere Berichterstattungen über die Protokolle vom RKI.
Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus und die Maßnahmen gewusst haben, als sie öffentlich zugaben.
Offenbar wussten, mehr wussten, als sie zugaben.
Okay.
Auch interessant, ne, dieser Satz.
Das Online-Magazin Multipolar hat die Dokumente veröffentlicht, nachdem es 2 Jahre vor Gericht um die Freigabe gekämpft hatte. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Schutzmaßnahmen möglicherweise gefährlicher waren als das Virus selbst. Es gab demnach unter anderem Zweifel, ob die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, überhaupt sinnvoll war. Der Lockdown habe schwerere Konsequenzen gehabt als Corona selbst. Außerdem habe es medizinisch keinen Grund gegeben, Nichtgeimpfte zu benachteiligen.
Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Pack es uns gerne in die Kommentare. Wie siehst du das? Waren die Maßnahmen gerechtfertigt? In der Öffentlichkeit, in der Schule, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, wo auch immer. War das sinnvoll, deiner Meinung nach? Ja oder nein? Und was hast du von diesen 2G-Regeln gehalten? Weil wir hatten die hier in den Emiraten nicht. Also es gab hier keine 2-3G-Regeln, gar nichts.
Nimm mich mal mit. Was war das nochmal? 2G-Regel?
Genesen, geimpft,
ach so,
getestet.
Ja, okay, ich dachte, ich habe gerade an Mobilfunk gedacht.
Nein, nicht Mobilfunk. Da sind wir schon wieder bei 5G.
Okay. Ich habe diesen Bullshit von Anfang an hinterfragt. Habe mich auch, muss ich ganz ehrlich jetzt sagen, ich habe mich auch an viele Regeln gar nicht gehalten. Ja? Mich hat auch abends in Lockdown, ich glaube, es gab in dem Ort, wo wir gelebt haben, ab 22 Uhr durftest du kein Auto mehr fahren, ab einer gewissen Zeit.
Weil?
Es ist halt verboten, Lockdown. Ja. Und das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich bin damit auch durchgekommen letztendlich, weil mich einfach dieser ganze Bullshit null beeindruckt hat. Aber wir haben natürlich schon in unserem Umfeld auch mitbekommen, dass viele anders getickt haben und auch richtig Angst hatten, ja, nicht nur Angst vor dem Virus, sondern auch Angst von der, ja, man muss das so sagen, von der Staatsgewalt, von dem Ordnungsamt, ja, die sind ja nachts teilweise durch die Orte gepatrouilliert und haben kontrolliert, ja, ob auch wirklich jeder sich an die Ausgangssperre hält und so weiter. Und was in diesem Artikel hier, in diesem Bericht eigentlich untergeht, ist die Aussage, dass man mittlerweile weiß, dass die Lockdown-Maßnahmen schlimmer waren, schädlicher waren, als letztendlich das Virus selbst. Und das finde ich krass, weil, weißt du, ich stelle mir bei dieser Berichterstattung eine einzige Frage. Wer übernimmt dafür jetzt Rechenschaft?
Verantwortung.
Wer wird denn hier jetzt mal vor Gericht gestellt? Und ich meine, man muss sich das mal klar machen. Da haben ein paar Hansel in Berlin eine ganze Bevölkerung, über 80 Millionen Einwohner, einfach mal lahmgelegt. Wie viele Menschen sind völlig einsam im Krankenhaus verstorben, weil sie keinen Besuch empfangen durften? Wie viele Jobs sind verloren gegangen? Wie viele Unternehmen mussten Konkurs und Insolvenz anmelden? Und so weiter und so weiter. Wer übernimmt denn dafür jetzt Verantwortung?
Niemand. Niemand. Ja. Es interessiert auch niemand. Warum ich mit dir halt das Thema heute hier in dieser Podcast-Folge gerne durchgehen möchte, weil eben diese Berichterstattung jetzt war in dem März. Und so ein bisschen zusammenfassend, ja, dass wir darüber sprechen und auch unsere Community vielleicht die Meinung auch in den Kommentaren dazu packt, weil mich das halt interessiert. Ich habe das von der Ferne gesehen, ich habe das von hier aus betrachtet. Ja. Hier gab es in Dubai auch das Wort Lockdown nicht.
Ja, da hast du schon mal drüber gesprochen, das hieß irgendwie anders.
Desinfizierungswochen.
Aber letztendlich ist das ja nur ein marketingoptimiertes Wort.
Ja, aber genau das geht ja. Guck mal, bei dir haben sie beim Schuljungen ja komplette Angst eingejagt. Ja. Lockdown klingt ja schon, du bist eingesperrt. Mhm. So, das Emirat Dubai und auch die anderen Emirate, die haben das so nicht genannt. Mhm. Das heißt, die haben ein Feingefühl für das Volk. Wir wussten alle zu dem Zeitraum nicht, ne? März, April 2020, wie streng oder wie gefährlich ist es wirklich? Wussten wir alle miteinander nicht, ne? Deshalb hat auch das Emirat Dubai und die anderen anliegenden Emirate natürlich auch diese Maßnahmen getroffen, vorsichtig zu sein, lieber zu Hause zu bleiben, was ich ja auch begrüße. Aber kaum war nach 2 Monaten alles klar, das ist nicht so krass, ist im Juli 2020 alles wieder geöffnet gewesen, inklusive Tourismus. Dubai hat sogar ein Werbevideo, We Are Open, im Juli 2020 veröffentlicht.
Open. Now that's a word that hasn't been used much in the world these days, huh? Well, open is looking good for Dubai right now, and we want to tell the world about it. It's open for business, of course, and a wealth of opportunities for the future. And there's literally hundreds of doors open to some of the best hotels you'll ever see. Oh, and the world's tallest building? Yep, that's open too. But this city is also open for fun. It's open for happy, open for crazy. Even the slopes are open. It's open for a guaranteed suntan and a dip in its beautiful, clear, warm waters. It's open for the arts and Arabian culture that you really need to experience. Which means it's open for bucket lists too. But if opening boxes is all you want to do, there's more of that than you can possibly imagine. There's out in the open air, across open water, or if you just want to hit the open road full of hope and optimism. This is an open society. So it's up to you. This city has its arms wide open. And they're open for you. You get it? I think you do.
Und alles ging wieder seinen normalen Weg.
Ja.
Während dann 2021 im Winter, 1,5 Jahre später, in Deutschland immer noch Lockdown war. Und diese ganzen, was ich ganz schlimm finde, sind diese Denunzianten. Diese Menschen, die glauben, sie sind irgendwie besser. Sie müssen jemanden petzen, jemanden verpfeifen bei der Polizei, beim Ordnungsamt. Das sind wahre Arschlöcher. Und wenn du hier heute zuhörst, zuguckst, hau ab.
Also für mich war eines der krassesten Aktionen in dieser Corona-Szene, vielleicht können wir das gleich mal einblenden als Video, als die Dame in der Tagesschau diese Ansprache gemacht hat. So nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch an alle Ungeimpften. Wegen euch können wir jetzt wieder in den Lockdown. Kennst du dieses Video?
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Sie halten aber wohl Angst, dass sich die Wut der Ungeimpften in Wahlergebnissen niederschlägt. Das war fahrlässig und auch deswegen ist es nun, wie es ist. Die Welle lässt sich nicht mehr aufhalten. Doch Deutschland muss raus aus der Corona-Endlosschleife. Denn irgendwann machen auch die Geimpften, die Solidarischen, nicht mehr mit. Haben auch keine Lust mehr, sich an die Anti-Corona-Maßnahmen zu halten. Die Politik muss ihnen eine Perspektive geben. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor. Mit einer Impfpflicht. Für alle, denen das medizinisch möglich ist.
Wir haben in Österreich ja einen von Red Bull damals gestarteten Sender. Mhm. Servus TV. Mhm. Ja, ist in Salzburg. Und da gibt es einen Talk im Hangar. Da stehen die Flugzeuge von Red Bull. Und da werden immer, also ähnlich wie Markus Lanz in Deutschland, Haben wir diesen Talk im Hangar. Da sind auch immer interessante Gäste. Und da habe ich auch einen Ausschnitt dabei. Und da geht es um diese RKI-Protokolle, beziehungsweise um das RKI-Protokoll. Und ich finde die Dame ganz interessant. Ulrike, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Gero. Würde ich sagen. Ich hab den Namen schon mal gehört.
Diese RKI-Files, die das jetzt offenlegen, dass man versucht hat, im Grunde politisch etwas durchzusetzen, was wissenschaftlich in der Eindeutigkeit nicht zu belegen war. Und das ist doch der Skandal, weil wir ja nicht irgendetwas gemacht haben über 3,5 Wochen, sondern über 2,5 Jahre eine gesamte Gesellschaft de facto polarisiert haben, Existenzen zerstört haben, Ärzten hinterhergestellt haben und so weiter. Und das alles noch zu einem Zeitpunkt, da müsste man ja hinkommen. Die Files gehen ja bis April 21, aber da fing ja sozusagen das große Kino erst an. Also der 2G-Winter war im Winter 2021/22. Da allerspätestens war alles klar. Die Frage ist also tatsächlich, was ist eigentlich passiert? Da hatten wir auch schon die Daten aus Schweden. Da wussten wir, dass andere Länder besser durchgekommen sind. Die Japaner übrigens auch. Und das ist doch genau das, was jetzt diese RKI-Files zumindest mal einer breiteren Bevölkerung klar machen, dass es für das, was in den ganzen 2,5 Jahren sozusagen inszeniert wurde, zumindest zu Beginn, aber erst recht nicht danach, keine wissenschaftliche Evidenz in der Eindeutigkeit gibt.
Bringt auf den Punkt, oder?
Absolut.
Dann gibt es den Klaus Stör. Mhm. Der ist bei euch in Deutschland Epidemiologe.
Epidemiologe.
Cut. Der sagt nämlich auch noch was dazu.
Man hat versucht, sich eine unheilvolle, für mich, Allianz zu schmieden zwischen bestimmten Wissenschaftlern. Zum Teil ist dann ja die Presse, ein Großteil der Presse mit dazugekommen und hat dann sein eigenes Süppchen gekocht. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, was das noch ein bisschen zeigt, auch was Sie dargestellt haben. Der Herr Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, war eine Konferenz mit beteiligt und hat dann gesagt, ja, wie kam dann das, dass so sich die abweichenden Meinungen nicht stärker geäußert haben? Warum haben diese Leute sich nicht mehr getraut? Die hätten doch mal ein bisschen den Mund aufmachen können.
Wie kam das?
Das ist Verstehen Sie Spaß, oder?
Nein, das ist nicht Verstehen Sie Spaß. Jetzt wird halt versucht, das so zu platzieren, Wie wenn sich diese Menschen mit anderer Meinung ja hätten äußern können.
Genau.
Aber was passiert da genau mit diesen Menschen? Schwurbler, Aluhutträger, Rechtsradikale, Querdenker.
Hausdurchsuchungen. Das sind ja alles Dinge, die da gewesen sind.
Thema Meinungsfreiheit im Dachraum. Bitte hört auf, von irgendeinem Schwachsinn zu reden, von wegen in Dubai gibt es oder in den Emiraten gibt es keine Meinungsfreiheit. Die gab es in den letzten 4 Jahren in Deutschland genauso wenig und noch schlimmer. Weil da, wo man eigentlich das erwartet, eine Meinungsfreiheit, und diese aber dann dir unterbunden wird, du wirst von der Staatsgewalt beeinträchtigt.
Natürlich, nicht nur beeinträchtigt, deine Existenz, das sind ja Existenzen zerstört worden.
Stimmt, ja.
Und da ist mir der Kragen geplatzt, bin ich aufgestanden und habe gesagt, Sie, Herr Kretschmer, Sie haben die Verantwortung, sich in einem strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung das Wissen zu beschaffen und das zu bewerten. Sie müssen die Ziele setzen. Die müssen dann auch die Alternativen einfordern. Die müssen die Vor- und Nachteile einfordern. Und auf der Grundlage dieser verschiedenen alternativen Bekämpfungsstrategien, die bestimmte gesundheitspolitische, freiheitlich-demokratische und auch ökonomische Komponenten beinhalten, wo die Vor- und Nachteile klar sind, können Sie als Politiker sich dann eine Meinung bilden. Aber jetzt den Wissenschaftlern den Ball zuzuspielen und sagen, ihr habt nicht laut genug gesprochen, das finde ich ein Symptom dafür, was falsch gelaufen ist. Die Politik hat es nicht geschafft, sich dieses Wissen zu beschaffen.
Im Gegenteil, darf ich noch mal an das Vokabular erinnern, mit dem wir operiert haben. Ja, also spätestens mal seit den großen Demonstrationen in Berlin im August 2020.
Ich feiere Sie, die ist richtig gut. Machen wir weiter.
Ist der Begriff geprägt worden von den sogenannten Corona-Leugnern. Es gab Montagsspaziergänge. Wir haben auf einmal von Aluhüten gesprochen. Wir haben von Querdenkern gesprochen, was übrigens die Keimzelle jeder Demokratie ist. Ja, Querdenken ist das, was Demokraten machen. Das war
früher ein positiv
besetzter Begriff. Das heißt, was ich sagen will, es ist doch auffällig, dass wenn wir uns allein semantisch den Verlauf angucken, zurück zu den RKI-Files, wir haben eine Krise, die epidemiologisch gar nicht so klar ist. Das RKI ist sich irgendwie unsicher. Es wird hochskaliert aus eindeutig politischen Gründen. Dann machen wir meinetwegen einen ersten Testversuch.
Wenn Sie sagen, jetzt schon wieder aus politischen Gründen hochskaliert.
Wer meldet sich da jetzt von der Seite rein? Was glaubst du?
Einer ist es immer.
Er heißt Markus Grill, ist Journalist bei NDR und WDR. Also wir haben mit dem ersten Video in dieser Folge angefangen, wo ja Multipolar erstmal in Frage gestellt wird, dass ja da Leute von AfD sitzen und so weiter und so fort. Er ist von genau diesem Sender. Interessant, ne? Es ist interessant, mal nachzugucken, wer sind die Leute, die eigentlich die Leute, die wirklich gut reden, permanent unterbrechen, ne?
Ich wiederhole nur, dass das die Frage ist, warum das passieren konnte, wo die wissenschaftliche Evidenz gefehlt hat. So, und die andere Frage hat der Spengler eben gesagt, die ist nämlich genau die, wenn wir dann ein paar Monate meinetwegen die ersten Lockdowns gemacht haben und es alles klar war im Juni, ist die immer noch relevante Frage, warum konnte das so lange weitergehen? Mhm. Warum hat man nicht gehört auf Schweden? Wir hatten die Vergleichsdaten, es gab Kohortenstudien, es war zu diesem Zeitpunkt alles klar. Das heißt, man muss doch, und das ist meine Hypothese, wenn Sie es so formuliert haben möchten, es muss doch einen sozusagen massiven politischen Druck vermutet werden, der überhaupt nur dazu da war, dass das so lange weitergehen konnte, inklusive der gesamten anderen Schädigung der Gesellschaft. Kann ich kurz daran erinnern, wir hatten Testzentren noch und nöcher. Wir wissen heute, dass der PCR-Test bestenfalls teilweise funktioniert hat. Wir hatten das Gerede von der asymmetrischen Erkrankung. Wir hatten also sozusagen einen semantischen Wirrwarr über Monate und keiner hat sich dagegen gewehrt. Wir wussten, dass Leute, die normal Corona hatten und sozusagen natürlich immunisiert waren, genauso geschützt waren wie diejenigen, die geimpft waren. Trotzdem haben wir 2G gemacht. Das heißt, es ging über Monate mit einem wahnsinnigen Druck und jeder, der versucht hat, irgendwas zu sagen, übrigens auch Herr Streeck, der ja am Anfang relativ mutig war, aber dann sich sozusagen auch ein bisschen weggeduckt hat, weil das, was Herr Stör sagt, ist ja völlig richtig. Die Wissenschaft hätte sprechen müssen, aber die eine andere Meinung hatten, durften nicht sprechen. Ich erinnere gerne auch noch mal an die Great Barrington Declaration. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann die war. Es waren 600 Wissenschaftler. Die sind alle, das wissen wir heute aus den Twitter-Files, die sind alle von Twitter gelöscht worden. Das hat die CEO von Twitter inzwischen zugegeben. Das heißt, sie können doch nicht negieren, dass massiv an der politischen Schraube und an dem Wegdrücken von anderen, auch wissenschaftlichen Meinungen gedreht wurde. Und das ist ein Skandal und der gehört thematisiert.
Die wurden zensiert. Meinungen von anderen Wissenschaftlern, von Ärzten, weltweit, bei Twitter, alles wurde gelöscht. Und ich komme jetzt zu dem Thema, warum ich heute Tesla fahre. Wegen Elon Musk.
Okay.
Der hat Twitter damals gekauft und hat sofort die ganze Belegschaft rausgeschmissen, inklusive...
So my first question this morning of Ms. Gaddy. May I ask of you, where did you go to medical school?
I did not go to medical school.
I'm sorry.
I did not go to medical school.
That's what I thought.
That's what I thought. So, das ist genau das, was ich dachte. Mhm. Ne? Das heißt, die hat nie Medizin studiert, hat aber Menschen mit Medizinkenntnis löschen lassen bei Twitter.
Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion?
Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing...
You guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. My next question is, did the U.S. government... Oh, excuse me. I have another chart I want to show you, Ms. Gatti. I have another tweet by someone with a following of a full 18,000 followers. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards. And you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gatti?
No, I'm not.
Okay. What makes you think you or anyone else of Twitter have the medical expertise to censor actual, accurate CDC data?
I'm not familiar with these particular situation.
Yeah, I'm sure you're not. But this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. It is the government's own data. It's ridiculous that we're even having to have this conversation today. It's not just about the laptop. This is about medical advice that expert doctors were trying to give Americans because social media companies like Twitter were silencing their voices. I have another question, my last one for you, Ms. Gatti. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to pressure Twitter to moderate or censor certain tweets? Yes or no?
We have a program.
Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets? Yes or no?
We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Those are published on a third-party website, and anyone can review
Thank
them.
God for Matt Taibbi. Thank God for Elon Musk for allowing to show us in the world that Twitter was basically a subsidiary of the FBI, censoring real medical voices with real expertise that put real Americans' lives in danger because they didn't have that information.
Und das ist das, warum ich halt diese paar Videos jetzt hier vorbereitet habe. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft ablaufen wird, weil man hört ja immer wieder, was ist, wenn eine neue Pandemie kommt. Und deshalb ist es für mich schon wichtig, dass wir uns mit dem Thema nochmal beschäftigen, dass wir, wenn es geht, diese geschwärzten Namen, dass das rauskommt, mhm. Und dass das endlich mal geklärt wird, waren diese Maßnahmen gut oder nicht gut? Und das wäre halt mein Appell und auch für alle Zuhörer, Zuschauer. Kehrt das nicht einfach irgendwo unter die Decke? Ich wäre dafür, dass das tatsächlich eines Tages auch aufgerollt wird und dass wir wissen, und wenn es Schäden gibt bei Menschen, die sich haben spritzen lassen, dann soll auch der Staat dafür gerade stehen. Denn die Hersteller von diesen Flüssigkeiten haben ja sowieso alles schon mal abgegeben. Ja. Der Staat Deutschland, Österreich, die haben ja unterschrieben, dass Impfschäden, und die gibt es immer, dafür soll jemand haften. Das ist meine Meinung.
Ja, tut es ja auch, der deutsche Staat. Das ist ja die geheime Klausel. Normalerweise haftet ja der Hersteller, der Impfhersteller. In diesem besonderen Fall hat der deutsche Staat die gesamte Verantwortung übernommen. Und du weißt selbst, wie lange dauert das, wenn du den Staat verklagst? Wie lange dauert das, bis dieser Prozess durch ist?
Das geht. So. Und das sollte erleichtert werden.
Ja. Ja, aber
weil der Staat hat ja sich dafür bereit erklärt, diese ganzen Dosen zu kaufen,
ja,
und es dem Volk zur Verfügung zu stellen. Dann soll auch der Staat, wenn Schäden entstehen, den Zugang erleichtern. Mhm. Und das ist mein Appell.
Was lernen wir daraus auch für die Zukunft? Wie soll das weitergehen? Ich persönlich bin der Meinung, es wird immer schlimmer. Denn auf dem letzten World Economic Forum hat ja Ursula von der Leyen öffentlich gesagt, die größte Bedrohung derzeit vor beispielsweise dem Krieg in der Ukraine oder wer auch immer da, ne, mit da involviert ist, ist Social Media und die freie Meinungsäußerung dort untereinander unter den Usern. Und hier möchte man ja ganz klar weiter vorgehen. Das heißt, man macht es mittlerweile schon öffentlich, dass auf Social Media zukünftig Meinungen zensiert werden. Das heißt, die Nummer von Twitter von damals ist für mich nur der Anfang. In Zukunft wird es immer schwerer werden, frei seine Meinung zu äußern. Und wenn du nicht so tickst wie die Regierung, schalten sie dich einfach ab.
Es gibt aber einen Ausweg für jeden, der zuguckt und zuhört. Mhm. Europa verlassen. Also weg von der Ursula, weit weg. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. deine Meinung ist gefragt. Packt sie doch gerne hier unten unter das YouTube-Video. Da können wir gerne auch kommentieren und diskutieren. Wie siehst du das? Würde mich interessieren.
Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.